Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die große Frage, wem gehören eigentlich die Stromnetze in Deutschland? Und dabei möchte ich mich vor allem beziehen heute auf die Übertragungsnetze, also die Transportnetzebene, Höchstspannung. Das heißt, wir sprechen nicht über die 800-900 einzelnen Verteilnetzbetreiber, die immer kommunal, regional unterwegs sind, sondern über die vier großen ÜNBs. Denn bei denen gab es, einerseits schon in den letzten Jahren, aber vor allem auch noch mal dieses Jahr, ziemlich große Bewegungen, was die Beteiligungsgesellschaften angeht. Und dabei haben wir auch so ein paar Entwicklungen gesehen, die schon auch auffällig sind und die zum einen schon zu Auflagen von der Bundesnetzagentur geführt haben und zum anderen auch noch zu weiteren Auflagen führen könnten. Dazu dann eben gleich mehr. Erstmal kurzer Recap zur Situation von Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Es gab jetzt schon wieder eine Weile keine neuen Folgen, denn ich kam zu einem kleinen Problem mit der Ausrichtung dieses Podcasts. Denn, naja, es kommt darauf an, wo du gerade zuhörst oder zuschaust. Wenn du auf YouTube bist, naja, dann gliedert sich das hier einfach nur ein bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche, wo ich ja über 500 Videos auf YouTube habe und auch halbwegs regelmäßig was hochlade. Und dabei ja auch schon eher zu längeren Formaten gekommen bin. Also die meisten meiner Videos sind eine halbe Stunde lang, 40 Minuten lang. Und dann ist so die Unterscheidung zu einem etwas längeren Podcast, bei dem man sich Zeit nimmt, ein Thema auseinanderzunehmen, irgendwie nicht mehr wirklich vorhanden. Und deswegen war ich so ein bisschen in einer Schaffenskrise, was genau ich jetzt eigentlich mit diesem Podcast bezwecken will, wenn ich doch sowieso schon das eigentlich Gleiche auf YouTube direkt mache. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich gehe mit dem Podcast wieder zurück zu einem Format, was ich vor einigen Jahren vor allem hier auch schon so geführt habe. Den Podcast gibt es ja schon seit 2018. Nämlich, dass ich mich ein bisschen mehr mit aktuellen Entwicklungen, aktuellen Themen, Schlagwörtern, Pressemitteilungen und so weiter beschäftigen möchte. Das wird jetzt keine einfache Presseschau sein, sondern schon so eine klare Einordnung von aktuellen Entwicklungen. Und siehe da, das heutige Thema mit den vier Übertragungsnetzbetreibern, das gliedert sich da perfekt ein, denn es gibt eben aktuelle Entwicklungen, die ich hier ein bisschen weiter aufschlüsseln möchte. Dementsprechend wird es jetzt vermutlich bei Energiekram in Zukunft wieder mehr Folgen geben, aber dann eben wieder mehr so eine allgemeine Themenschau von aktuellen Entwicklungen, die ich eben einordne, ne, bei denen ich also meine fachliche Expertise dazu bringe und meine Marktentwicklungseinschätzungen mit reinwürze und so weiter. Und die eigentlichen Fachbeiträge, das Auseinandernehmen von allgemeinen energiewirtschaftlichen Themen und so weiter, das ist dann eben das, was ich ganz klassisch bei Energiewirtschaft einfach, dem YouTube-Kanal, mache. Wer bei YouTube Premium-Kunde ist, also von YouTube selbst, ne, YouTube Premium nutzt, der kann ja auch sich Videos einfach als Audio bei ausgeschaltetem Bildschirm anhören. Also das wäre vielleicht noch eine Alternative für die, die eigentlich nur Audioformate haben wollen. Und wenn man eben gleichzeitig bei YouTube Premium-Kunde ist, na, dann kann man das als reines Audioformat sich anhören. Für alle anderen, naja, müsste halt das Video irgendwie mitlaufen lassen. Das geht jetzt erstmal nicht anders. Ich komme nämlich sonst tatsächlich zu der Herausforderung, dass ich einfach nicht weiß, was ich explizit jetzt bei Energiekram besprechen soll, wenn ich es doch eigentlich sowieso auch bei Energiewirtschaft einfach besprechen würde oder schon besprochen habe im Regelfall. Von daher, bear with me, ne? Also schaut euch das mal an, wie sich das entwickelt und gerne mir dazu auch nochmal Feedback geben, bei YouTube sowieso in den Kommentaren und bei Spotify gibt es ja auch die Kommentarfunktion. Also gerne da einfach dazu schreiben, was ihr dazu denkt. Und natürlich auch auf der Webseite könnt ihr direkt kommentieren. Ne? Der Podcast ist ja bei energiewirtschafteinfach.de vor allem ursprünglich gehostet. Okidoki, okay, dann mal noch ein Wort dazu, was ansonsten aktuell bei mir so läuft, weil ich habe mich ja schon eine Weile hier nicht mehr im Podcast allein gehört. Einerseits, ich bin tatsächlich dauerhaft am Consulten, jetzt schon seit über einem Jahr in einem festen Projekt, auch wenn das natürlich nicht Vollzeit ist, aber trotzdem bindet das natürlich extrem viele Ressourcen. Und zum anderen schule ich natürlich trotzdem auch regelmäßig für diverse Branchenverbände. Ihr kennt das ja von mir schon. Ich schule für die diversen Verbände, auch für unmittelbare Kunden, aber halt auch so Stadtwerkeverbünde und auch BDW, Akademie und so, kaufen mich natürlich regelmäßig ein für verschiedene Schulungsformate. Und darüber hinaus habe ich auch meine eigenen Schulungskunden. Und darüber hinaus habe ich ja meine Lernplattform n1.de. Das heißt, ich bin halt schon ständig am Arbeiten und bin ja nun auch schon seit über 7 Jahren selbstständig. Und ich habe bemerkt, ich bin auch gewissermaßen urlaubsreif gewesen und war jetzt mal eine Woche an der Nordsee mit der Familie. Und jetzt habe ich so ein paar neue Ideen und dementsprechend werde ich jetzt hier wieder ein bisschen mehr loslegen. Wer sich noch genauer anschauen will, was es bei mir jetzt so gibt, der kann natürlich einfach mal auf n1.de vorbeischauen. Also hier auch für die, die das als Video sich anschauen, Werbung in eigener Sache. Ne? Ich habe zum einen die Landingpage ein bisschen geupdatet. Jetzt gibt es hier immer mal aktuelle Beiträge. Da sieht man auch jetzt aktuelle Blogbeiträge, passenderweise genau zu dem Thema der Übertragungsnetzbetreiber. Und natürlich auch unsere Kurse. Ne? Wir haben im KI-Bereich da einiges jetzt anzubieten, im Marktkommunikationsbereich, auch klassischer Energiewirtschaft. Unsere großen Kurse, die jetzt unmittelbar auch vor einer neuen Update-Version stehen. Und darüber hinaus biete ich jetzt auch Coaching-Stunden an. Das heißt, immer mal eine Stunde an bestimmten Tagen habe ich einen Zeitslot mir jetzt freigehalten. Und hier kann man einfach, ne, wenn man oben in der Navigation auf Coaching geht, sich eine Stunde raussuchen. Dann ist man exklusiv, ne? Also ein Kunde, ein Unternehmen würde mich für diese Stunde hier einkaufen und kann da mit mir, wie hier eben auch in der Beitragsseite steht, ganz unmittelbar über energiewirtschaftliche Themen sprechen. Das heißt, einerseits wirklich Fragen stellen und Themen auseinandernehmen. Gerne kann man da ein digitales Whiteboard dann aufmachen und alles Mögliche an Notizen zusammensammeln, damit ein Thema jetzt besser durchdrungen wird. Man kann aber auch konkrete Ideen mit mir als Sparringspartner ja, eben durcharbeiten. Dafür bin ich dann auf jeden Fall da. Das Ganze ist in meinem Online-Portal mit eingebunden. Das heißt, man muss hier einfach nur das Ticket reinwerfen, in den Warenkorb legen und dann kann man das auch schon einfach an der Kasse fertig buchen. Und dann bin ich zu dem festen Termin hier verbindlich dann auch da. Mit dem Deal, wenn wir in dieser Stunde keine Lösung finden, gibt es nochmal eine kostenlose Stunde so ein, 2 Wochen danach, nachdem ich gut recherchiert habe. Und wenn ich dann immer noch nicht helfen konnte, buche ich das Ganze einfach zurück. Ne? Also dann habt ihr auch kein Geld verloren, wenn ich nicht helfen konnte. Vor allem mache ich das auch, weil ich Bock drauf habe. Ne? Also auch das Thema mit, ich mache über ein Jahr Consulting an einem Kunden ist natürlich auch, dann mache ich halt die ganze Zeit einen bestimmten Themenbereich oder so Kundenbereich. Und natürlich möchte ich mich auch wieder ein bisschen breiter aufstellen. Und ich habe das alles ja parat. Ich schule ja auch zu allen möglichen anderen Themen, aber ich bin halt im Moment vor allem im Marco-Bereich Consulting tätig. Und naja, deswegen gerne hier schauen, ob euch sowas, ob sowas für euch Sinn macht. Und dann bucht euch ja gerne die Zeit mit mir. Das Ganze ist dann verbindlich. Das heißt, ich bin dann auf jeden Fall da. Ich lade euch dann ein in einen Teams-Termin. Oder wenn ihr sagt, lieber über Zoom oder sowas, dann kann ich das natürlich auch machen. Und dann sind wir soweit. Und ansonsten natürlich auch der Hinweis, natürlich gibt es unsere ganzen Kurse in unserem Shop eben auch. Ne? Also automatisiert, Online-Shop, einfach in den Warenkorb legen, kaufen. Der Zugang kommt dann recht unmittelbar bei euch an. Werbung damit Ende. Und schlussendlich kann ich sagen, ja, ich werde jetzt in den nächsten Wochen einige Produkte neu veröffentlichen. Ne? Wir haben also ein paar Kurse und auch ein paar E-Books, die jetzt unmittelbar vor Fertigstellung stehen und auch eine neue Auflage unseres ganz, ganz großen Einsteigerkurses kommt. Der wird dann deutlich länger und deutlich teurer. Da ich immer lebenslange Zugänge verkaufe, könnt ihr gerne auch die Chance jetzt nochmal nutzen und euch den Kurs holen. Dann habt ihr nämlich auch die neue Auflage, sobald die veröffentlicht wird. Okay, soweit dazu. Werbung jetzt wirklich vorbei. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Thema. Ich habe ja darüber gesprochen, es geht mir über die Übertragungsnetzbetreiber. Und da haben wir ja 4 Stück in Deutschland. Das sind also zum einen Tenet, so in der Mitte von Deutschland könnte man sagen, einmal wirklich quer durch. Also von wirklich Nordwesten bis Südosten. Dann haben wir Amprion, das ist ganz im Westen. Wir haben Transnet BW, Südwesten. Und wir haben 50 Hertz, Nordosten. So, die 4 Stück sind es. Da gibt es natürlich eine historische Entwicklung, wie es zu diesen genau 4 Stück kam. Natürlich sind es die 4 großen Energiekonzerne gewesen. Ne? Also Tenet war E.ON, Amprion war RWE, Transnet BW war EnBW und 50 Hertz war Vattenfall. Und die weitere historische Entwicklung ist natürlich auch ganz interessant. Das werden wir vielleicht auch nochmal in Blogbeitragsform auf der Webseite auseinandernehmen. Also gerade zum Beispiel 50 Hertz ist ja ganz interessant, weil das ja vor der Wiedervereinigung die DDR-Netzgesellschaft war. Und dann gab es auch mal natürlich eine Treuhand-Situation nach der Wiedervereinigung zur Übernahme. Dann hat im Prinzip der Westen das gekauft, kann man mal so sagen. Und dann ging es halt auch da später mal darum, die Marktkonzentration bei der RWE in diesem Fall und auch E.ON wieder ein bisschen zu lockern. Und dann ist dementsprechend damals Vattenfall eingestiegen. Also es gibt eine, viele interessante historische Entwicklungen, die sind auf jeden Fall nerdig für die Energiewirtschaftler. Ich finde das auch immer ganz, ganz spannend, weil man aus sowas natürlich auch herauslesen kann, wie es zur heutigen Gesamtsituation im deutschen Strommarkt gekommen ist. Aber jetzt geht es ja um die ganz aktuellen Entwicklungen. Und da fangen wir mal direkt an. Wer den Podcast jetzt nur als Audio hört, keine Sorge, ich erkläre das Ganze. Wer das aber auch sehen will, über was ich hier spreche, zum einen, ich verlinke die Seiten ja immer im Blogbeitrag. Das könnt ihr dann also als Links anklicken. Und zum anderen könnt ihr euch das als Videoform natürlich auch auf YouTube anschauen. Und dann zeige ich euch das ja hier unmittelbar. Los geht's. Nämlich bei Amprion. Das ist nämlich die aktuellste Entwicklung. Amprion ist ja nun ehemalige RWE. Das ist also der Übertragungsnetzbetreiber, der ganz weit im Westen in Westdeutschland ist, also Nordrhein-Westfalen und so drumherum. Und Amprion war also ursprünglich mal noch eine RWE-Tochtergesellschaft, die wurde dann mehrheitlich abgestoßen. Das heißt, damals sind dann 74,9%. Das ist mittlerweile auch schon wieder 15 Jahre her, verkauft an einen, ich sag mal, Investmentfonds, der von einer Commerzbank-Tochter verwaltet wird. Das nennt sich dann M31 Beteiligungsgesellschaft. Diese M31 hält also 74,9% an Amprion. Die restlichen 25,1%, die sind bei einer RWE-Tochtergesellschaft verblieben. Das ist die RWE Alkaios Holding GmbH. Diese hat dann nochmal eine Muttergesellschaft, die heißt, glaube ich, wirklich RWE Alkaios Senior Holding und die gehört unmittelbar der RWE AG. Das heißt, beziehungsweise nicht nur unmittelbar der RWE AG, die gehört größtenteils der RWE AG und der restliche Anteil ist bei Apollo. Apollo Global Management ist auch so ein Investmenthaus, was man vielleicht auch von ja, der Finanzwirtschaft her kennt. So. Heißt aber, RWE ist über diese Alkaios Holding unmittelbar auch an Amprion dauerhaft beteiligt gewesen. Nun ist die M31 Beteiligungsgesellschaft ja eine Tochter der Commerzbank gewesen als Infrastrukturfonds. Sind da also viele verschiedene Investoren reingegangen. Da sind Versicherungen darunter, da sind so Versorgungswerke mit darunter. Also wirklich vielseitiges Investment. Und die haben nun aber Anfang 2026 durchaus auch verlauten lassen, also diese größeren Investoren, dass sie vielleicht wieder aussteigen wollen, weil natürlich Milliardenbeträge in den nächsten Jahren investiert werden müssen in das Stromnetz. Unter anderem bei Amprion, natürlich auch bei den ganzen anderen ÖNBs, aber eben auch bei Amprion. Und wer da die Beteiligung hält, wer da Gesellschafter ist, muss im Zweifel auch hier natürlich Geld einfließen lassen, weil Eigenkapital auch eine wichtige Grundlage ist für die Investments, die da so dahinter stecken. Und die, also einige der Investoren haben dann gesagt, ne, das wollen sie eigentlich gar nicht mehr unbedingt machen. Also sie wollen hier nicht mehr so unbedingt diese Investitionen halten, diese Beteiligung behalten, weil dieses Geld reinstecken, ne, das ist ein bisschen unsicher und das ist vielleicht nicht das beste Geschäft, was die haben wollen. Also möchten sie gerne wieder verkaufen. Und es ist es tatsächlich passiert. RWE hat zugeschlagen und dafür kann man auch direkt bei einer Amprion-Webseite natürlich sich das genauer anschauen. Ich habe dazu auch einen Beitrag veröffentlicht, der das also genauer auseinandernimmt. Und darin steht dann schlussendlich, okidoki, Amprion hat jetzt, naja, schon so rechnerisch die Hälfte fast der M31-Anteile gekauft und hält damit plötzlich über diese M31 über ein Drittel an der Gesamt-Amprion. Also sind das so Prozentverteilungen, die man sich genauer überlegen muss. Ne? Die M39 hält ja 3/4 von Amprion. Und wenn RWE fast die Hälfte von M31 hält, dann sind das ja also 35% ungefähr von Amprion, die über diese Beteiligung jetzt bei der RWE AG liegen. Nun hat ja die RWE aber auch noch diese Alkaios Holding zusammen mit Apollo. Und darüber halten sie umgerechnet halt schon etwa 20% an Amprion. 35% und 20% sind jetzt 55%. RWE hält nach finalem Abschluss der Transaktion, jetzt noch im dritten Quartal 2026, dann 55% an Amprion. Das ist mehr als die Hälfte, die mittelbar beim RWE-Konzern wieder liegen. Wieder, muss man ja so sagen. Früher hat RWE die Anteile von Amprion ja verkaufen müssen, weil das eben entlang des Anbandlinks, entlang der Entflechtungsvorgaben, der regulatorischen Vorgaben für Übertragungsnetzbetreiber, ja nun mal so passieren musste. Die Marktmacht von E.ON und RWE vor allem sollte ja durchbrochen werden. Also haben wir in Paragraph 8 des Energiewirtschaftsgesetzes relativ klare Aussagen dazu, dass, einfach gesagt, Übertragungsnetzbetreiber nicht mehr im selben Konzern sein dürfen wie die klassischen Energiekonzerne. Aber ganz genau ausgedrückt, Personen, die das Übertragungsnetz kontrollieren, nicht auch andere Teile der Wertschöpfungskette kontrollieren dürfen. Also Personen sind zum einen ja natürliche Personen, aber auch juristische Personen. Und das heißt, die Gesellschaften, aber auch die Geschäftsführer und Aufsichtsräte dürfen nicht gleichzeitig Kraftwerksbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber sein. Und auch nicht Versorgungsbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber. Ja, also das Übertragungsnetz muss immer komplett entflochten sein. Und das ist jetzt mit dieser Situation nicht mehr unbedingt gegeben, würde ich sagen. Da die Transaktion noch nicht vollkommen abgeschlossen ist, werden wir sicherlich noch einiges darüber hören, aber seid euch mal bewusst, dass ihr in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich einiges hören werdet über die, ja, Beteiligungsstruktur von RWE an Amprion, denn um es mal direkt zu zitieren, Personen, die unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben, das Stromgewinnung, Erzeugung, Vertrieb wahrnimmt, sind nicht berechtigt, unmittelbar oder mittelbar Kontrolle über einen Transportnetzbetreiber auszuüben. Es ist relativ klar, wer Kraftwerke kontrolliert, darf ein Übertragungsnetz nicht kontrollieren. Und RWE ist der größte Kraftwerksbetreiber wahrscheinlich Europas. Und vor allem natürlich auch Deutschland, sowohl im fossilen als auch im erneuerbaren Bereich. Und dementsprechend wird das natürlich schon eine sehr interessante Entwicklung sein, dass sie nun gleichzeitig über die Hälfte des zweitgrößten Übertragungsnetzbetreibers halten. Und da lohnt sich dann auch nochmal der Blick in den Marktmachtbericht des Bundeskartellamts. Das Bundeskartellamt ist ja gleichzeitig mit der Bundesnetzagentur die Aufsicht für eben den Energiemarkt. Und dort gibt es im aktuellen Marktmachtbericht ja durchaus eine sehr interessante Situation. Seite 51, da steht etwas von Gegenüberstellung der Zeitanteile mit RSI, Residual Supply Index, kleiner 1, bei indirekter und direkter Berücksichtigung von erneuerbarem EEG-Strom. So, was heißt das? Der RSI, Residual Supply Index, kleiner 1, bedeutet, dass man selbst sozusagen unumgänglich war für die Versorgungssicherheit von Deutschland. Das heißt, man war absolut notwendig. Ohne die eigenen Anteile hätte die Stromversorgung nicht existieren können. Sie wäre komplett zusammengebrochen. Und also praktisch ist das Stromnetz in diesen Momenten von diesem Unternehmen abhängig gewesen. So, und dann ist da die Frage, wenn dieser RSI kleiner 1 ist, ne, wie lang über ein Jahr hinweg ist das dann wirklich der Fall? Und da haben wir bei RWE, wenn man sich das genauer anschaut, durchaus Anteile, die auch mal ins Zweistellige gehen. Wenn also hier der erneuerbare Strom noch mitgerechnet wird, und RWE ist ja auch extrem großer Betreiber von erneuerbaren Anlagen, was viele nicht so direkt wissen, man denkt da immer erstmal nur an die fossilen Kraftwerke, aber RWE ist gleichzeitig der größte Betreiber von Erneuerbaren. Dann haben die hier also Zeitpunkte, wo sie einfach mal so 12%, 11% des Jahresverlaufs praktisch ja, notwendig sind für den gesamten Stromnetzbetrieb. Und das ist natürlich schon sehr, sehr heftig. Das heißt, wir merken uns, RWE ist für die Stromerzeugung in Deutschland notwendig. Sie sind praktisch ja, nicht nur Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb, sie sind damit auch mit einer immensen Marktmacht ausgestattet, allein in der Erzeugung. Jetzt sagt das Energiewirtschaftsgesetz nun mal aber, hey, wer in dieser Gewinnung-Erzeugung Kontrolle ausübt, darf nicht unmittelbar oder mittelbar Kontrolle über einen Transportnetzbetreiber auch ausüben. Naja, was ist denn da jetzt die Sache? Das ist bei Amprion jetzt nun mal gegeben. RWE hält nun über die Hälfte von Amprion, ist marktmächtig in der Erzeugung. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich gehe davon aus, dass wir hier sehr, sehr, sehr deutliche Auflagen kommen werden, die Bundesnetzagentur dann demnächst veröffentlichen wird. Ich vermute mal, das kommt in dem Moment, wenn die Transaktion dann wirklich abgeschlossen ist. Und die Bundesnetzagentur wird sich dann dazu äußern, wie Amprion hier noch ja, nachweisen muss, dass es wirklich unabhängig ist. Das sehe ich nämlich im Moment nicht so richtig. Also für mich widerspricht das Ganze auch dem Gesetz. Ne? Das widerspricht für mich ein gutes Stück dem Paragraph 8 Energiewirtschaftsgesetz, weil diese Kontrolle nun mal jetzt definitiv da ist. Wer sich ein bisschen weiter noch damit jetzt beschäftigen möchte, es gibt für die genauen Strukturen von solchen Unternehmen ja verschiedene Möglichkeiten mal reinzuschauen. Zum einen gibt es Unternehmensregister, wo man also beim Staat praktisch in den Gerichtsregistern nachschauen kann. Die stehen manchmal nicht so richtig zur Verfügung, also da gibt es manchmal IT-Probleme. Aber es gibt auch solche Service-Seiten wie NorthData. Das kann ich immer mal empfehlen zum Reinschauen. Und wer dort die M31-Beteiligungsgesellschaft sich zum Beispiel raussucht, sieht eben in den verschiedenen Ansichten, dass da zum einen zum Beispiel auch, ne, hier mal die Landesbank Hessen-Thüringen dabei ist oder so Infrastruktur-Investment-Gesellschaften etc. etc. Ja, das ist dann so das eine. Man kann sich ja anschauen, wer da alles mit drin steckt. Man sieht aber auch weiter unten in den Publikationen allein den Hinweis auf verschiedene Gesellschafter, ne, wo man dann also, ne, Versicherungs-AGs finden kann und so weiter. Das ist immer ganz interessant. Und wer eben noch ganz weit runterscrollt, sieht dann auch Erwähnungen dieser M31. Und diese Erwähnung ist dann eben zum Beispiel da bei der Liste der Gesellschafter von Amprion. Ne? Damit kann man relativ schnell auch hier eins und eins nochmal zusammenzählen und kommt auf ein Ergebnis. Das ist das eine. Und genauso gut kann man eben auch nochmal nachschauen für RWE Alkaios Holding. Da gibt es dann eben noch diese Senior Holding, wie ich sie erwähnt habe. Und diese Senior Holding ist dann wiederum im größteiligen Besitz der RWE AG und eben parallel diese Apollo Finanzmanagement-Geschichte. Das also so als der kleine Tipp, um da mal genauer reinzuschauen. Damit könnt ihr euch hier einiges genauer nochmal rausholen. Tja, das ist Amprion. Amprion ist also unmittelbar in einer ganz spannenden Situation, weil plötzlich RWE hier wieder eine ganze Menge Anteile hält. Wir haben aber schon etwas Ähnliches, wo es auch schon zu Auflagen kam, und das ist nämlich TenneT. TenneT war ja nun ehemals E.ON. E.ON hat das dann auch damals vor 15 Jahren abtreten müssen. Und TenneT eigentlich ist die niederländische staatliche Stromnetzbetreibergesellschaft. Das heißt, der niederländische Stromnetzbetreiber hat damals dann die Anteile an der deutschen TenneT gekauft und ist dementsprechend dann 100% Eigentümer gewesen. Und hier gab es nun aber auch Vorbehalte, ne? Einerseits sicherlich wegen des Investmentbedarfs in Deutschland, aber auch wegen einfach allgemeiner Strategieentwicklung. Und TenneT wollte dort also eine ganze Menge Anteile wieder verkaufen. Jetzt ist es so, die TenneT hält nur noch 28,9%. TenneT hatte 100%, jetzt nur noch 28,9%. Ganz spannend, die KfW, die Deutsche Investmentbank, hat jetzt 25,1% an TenneT Germany gekauft. Ich glaube im Moment noch, dass sie das unmittelbar hält. Meistens gibt es auch hier noch mal so Zwischengesellschaften, aber ich glaube, in diesem Fall ist das im Moment unmittelbar. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, das ist immer so ein bisschen undurchsichtig. Man wird erst irgendwann in den diversen Geschäftsberichten der KfW lesen können, ob es da vielleicht doch noch eine Tochtergesellschaft gibt. Auf jeden Fall, die KfW in irgendeiner Form hält jetzt die Sperrminorität von 25,1% an Tenet Germany. Und die restlichen 46%, die sind jetzt verteilt an APG, GIC und NBIM. Wer ist das? Ich habe auch dazu einen Blogbeitrag veröffentlicht und das ein bisschen zusammengefasst. Man kann es aber auch natürlich relativ schnell nochmal nachlesen. APG ist der niederländische Pensionsfonds, NBIM ist der norwegische Staatsfonds und GIC ist ein Staatsfonds aus Singapur. Das heißt, wir haben jetzt vor allem wieder Investmentbuden aus den Niederlanden, aus Norwegen und aus Singapur, die gemeinsam als Konsortium knapp die Hälfte von Tenet halten. Niederlande, einerseits mit Tenet vorher, ist unauffällig. Norwegen ist auch unauffällig, aber Singapur ist schon mal ganz interessant, dass da jetzt also ein Anteil natürlich auch an der deutschen Tenet liegt, aber kann man erstmal machen. Wie gesagt, dann noch etwas mehr als ein Viertel bei der niederländischen Tenet Muttergesellschaft und ziemlich genau ein Viertel bei der KfW. Was hier spannend natürlich nochmal ist, darüber hinaus, ist, dass die Tenet zwischenzeitlich Auflagen bekommen hat. Die Bundesnetzagentur hat nämlich Ende Juni veröffentlicht, dass sie am 9.6. einen Beschluss rausgehauen haben mit Auflagen für die Tenet. Und zwar: Die Zertifizierungsvoraussetzungen für die Tenet als Übertragungsnetzbetreiber bestehen mit den unter zweitens genannten Auflagen fort. Und dort steht dann unter anderem, dass bis Ende dieses Jahres diese Anteilseigner, also APG, GIC, NBIM sowie die KfW jeweils nochmal nachweisen müssen, inwieweit sie mit Unternehmen von diesen anderen Wertschöpfungsstufen, Stromgewinnung, Stromerzeugung, Stromvertrieb überhaupt beteiligt sind oder eben diese Kontrolle ausüben. Und das ist ja zum einen die Frage für Deutschland, aber auch die Frage darüber hinaus, ne? Also europaweit. Wir haben ja auch einen Binnenmarkt in Europa. Und es kann ja sehr wohl auch sein, dass diese Investmentfonds aus Niederlande, Norwegen und Singapur Anteile an Energieversorgern halten oder an Kraftwerken halten. Das wissen wir ja jetzt nicht so unmittelbar. Es ist ja nicht immer komplett öffentlich oder einfach transparent jedem klar, wem verschiedene Gesellschaften gehören. Von daher wäre es schon interessant, einfach nochmal zu wissen, hier die klare Aussage, die sind nirgendwo mit investiert. Damit wäre man hier safe. Bei der KfW ist es auch nochmal interessant, die hat ja auch eine treuhändische Führung der SEFE, Securing Energy for Europe, das war mal früher die Gazprom Deutschland, und muss dementsprechend auch nochmal nachweisen, dass sie hier getrennte, ja, organisatorisch getrennte Führung haben, schlussendlich, für diese verschiedenen Anteile. Die KfW ist ja nun außerdem ja noch beteiligt an nun mittlerweile zwei weiteren Übertragungsnetzbetreibern. Also das ist schon eine interessante Entwicklung. Dass jetzt eine KfW Anteil hat an mehreren Netzbetreibern, ist vielleicht sogar noch unverdächtig, aber dass sie eben gleichzeitig ein Versorgungsunternehmen über die ehemalige Gazprom, heutige SEFE, führen, ist natürlich dann schon auch relevant, nochmal sich genauer anzuschauen. Also, das ist ganz spannend und wird nochmal für Veröffentlichungen im Laufe dieses Jahres sorgen. Die Tenet muss also nachweisen, dass sie hier unproblematisch geführt wird. Die ja, Tenet selbst ist also ganz formell auch erst am 3.7. so durchgegangen. Also am 3.7. hat das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht, dass der Bundeseinstieg über die KfW abgeschlossen ist. Das heißt, jetzt relativ frisch und aktuell haben wir diese neue Struktur wirklich abgeschlossen bekommen und damit ist das eine Neuordnung. Am operativen Betrieb ändert das natürlich überhaupt nichts, aber man muss halt schon sagen, wenn wir darüber nachdenken, dass es alles kritische Infrastruktur ist, dass wir vor einem halben Jahr einen eklatanten Stromausfall auf Verteilnisebene in Berlin zum Beispiel hatten, und natürlich auch an anderen Stellen das immer mal zu Problemen führt und dass wir jetzt Milliarden investieren müssen in das Übertragungsnetz, aber das natürlich auch die zentrale kritische Infrastruktur überhaupt ist, dann ist halt so diese einer Gesamtsituation von diesen Unternehmen, ne, die das Ganze führen, die das betreiben, mega interessant. Ne? Also wer kümmert sich darum? Wer ist Geldgeber? Wer führt das Ganze operativ? Wer hat da die Aufsicht? Ja, welche Stimmen werden da gehört? Und welche Interessen werden da denn vielleicht auch vertreten? Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Und dass die KfW als deutsche Förderstaatsbank mit reingeht, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil natürlich Deutschland an einem sicheren Betrieb dieser kritischen Infrastruktur interessiert ist und mit diesen Minderheitsbeteiligungen und teilweise auch Sperrminorität auf jeden Fall dafür sorgen kann, dass sie da sozusagen immer Bescheid wissen, was da so läuft und entgegengehende Interessen im Großen und Ganzen vielleicht auch verhindert werden können. Apropos KfW, naja, die ist ja nun also auch investiert bei anderen Übertragungsnetzbetreibern und da muss man natürlich einmal sprechen über zum Beispiel 50 Hertz. 50 Hertz ist ja ehemalige Vattenfall und wurde dann damals übernommen, vor allem von der Elia Group. Das ist der belgische Stromnetzbetreiber. Und da war dann ursprünglich noch Macquarie involviert. Also Elia hatte 60%, Macquarie ist ein australischer Investmentfonds und die hatten 40%. Macquarie wollte aussteigen, schon vor einigen Jahren, bestimmt schon 10 Jahre fast her. Und damals war dann Interesse da von dem chinesischen oder einem der chinesischen großen Stromnetzbetreiber, ich glaube SGCC hießen die. Und das wollte dann aber Deutschland nicht. Und damals gab es dann eine Ministerentscheidung. Das war damals noch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Und der hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Und hat dementsprechend damals die KfW losgeschickt. Und das Ergebnis war, Elia kauft nochmal 20 weitere Prozent, geht also von 60 auf 80% Anteile an 50 Hertz. Und die KfW kauft hier 20%. Und so sieht es dann Ganze aus. Es gibt über der 50 Hertz eine Muttergesellschaft namens Eurogrid GmbH. Diese Eurogrid gehört nun zu 80% der Elia Group und zu 20% der Seeland Netzbetreiber GmbH. Und die Seeland Netzbetreiber GmbH ist die Tochter der KfW. Deswegen habe ich das vorhin bei Tenet so gesagt, dass ich glaube, dass die KfW unmittelbar an der Tenet investiert ist und nicht über eine Tochtergesellschaft. Ich habe noch nichts davon gelesen, weil bei den anderen sind sie es über Tochtergesellschaften. Zum Beispiel eben diese Seeland Netzbetreiber GmbH. Da kann man auch nochmal nachschlagen. Die Seeland ist also investiert an der Eurogrid und gehört der KfW. Auch die hat als GmbH hier natürlich so Veröffentlichungspflichten, in die man mal kurz reinschauen kann, wo man ein bisschen nachschlagen kann. Jedenfalls ist das aus heutiger Perspektive bei der 50 Hertz also ein bisschen entspannter. Die Elia ist als belgischer Netzbetreiber, was ja auch ein unmittelbarer Nachbar von uns ist, daran interessiert, dass das Stromnetz hier stabil läuft. Also da gibt es jetzt keine Interessen, die irgendwie dagegen gehen würden. Nur kann es natürlich sein, dass irgendwann die Belgier sagen, sie wollen hier auch wieder rausgehen, weil die Investments in Deutschland vielleicht nicht ganz im Interesse von denen liegen. Dazu gab es auf jeden Fall auch schon Gerüchte, könnte man sagen. Ne? Aber konkrete Entwicklungen sehen wir im Moment noch nicht unmittelbar vor uns. Tja, und dann gibt es ja noch die Transnet BW. In Baden-Württemberg, ehemalige INBW-Tochter, die war lange Zeit 100% Tochter der INBW mit einer Sondergenehmigung der Bundesnetzagentur. Also auch was da eigentumsrechtliche Entflechtung angeht, da gab es eine Sondergenehmigung und Aufsicht durch die BNSA. Die hat eben geschaut, dass das wirklich getrennt ist. Das lag auch daran, dass die Transnet BW natürlich nur in Baden-Württemberg unterwegs ist. Und dort praktisch man es für ein bisschen weniger gefährlich hält, weil es ist der kleinste Netzbetreiber und die INBW ist ja schlussendlich öffentlich-rechtlich. Sie gehört nämlich zur Hälfte ungefähr dem Staat Baden-Württemberg und zur anderen Hälfte verschiedenen Kommunen aus Baden-Württemberg. Also keine unmittelbar privatwirtschaftlichen, kapitalistischen Interessen, sozusagen. Nun ist es aber passiert, schon vor einigen Jahren, nämlich Mitte 2023, dass das sogenannte Südwest-Konsortium 24,95% an Transnet BW kauft. So, dieses Südwest-Konsortium ist schlussendlich ein Sparkassenverband, mal einfach ausgedrückt. Wo eine sogenannte SV-Sparkassenversicherung mit 30 Sparkassenbanken, Versicherungen und Körperschaften aus Baden-Württemberg vertreten ist. Das heißt, hier bleibt das Eigentum auch immer noch in Baden-Württemberg. Das war dann relativ klar. Und das ist am Ende des Tages eine Investmentgesellschaft für eben diese Versicherungen, Banken und so weiter. Die haben also ein knappes Viertel. Und dann aber wenige Monate danach, November 2023, kauft auch der Bund 24,95% Anteil an der Transnet BW, nämlich über die KfW. Das heißt, nach dem Einstieg von Südwestkonsortium, halbes Jahr davor, sind nochmal weitere 24,95% jetzt an die KfW gegangen. Und damit ist die knappe Hälfte nicht mehr bei der NBW. Das ist erstmal die Situation, die man hier so sehen kann. Auch hier nutzt die KfW eine Tochtergesellschaft. Auch das weiß man im Allgemeinen wahrscheinlich nicht. Diese Tochtergesellschaft heißt Expand Netzbetreiber GmbH. Und diese Expand Netzbetreiber GmbH, die hält hier also ihre Anteile an der NBW. Das kann man hier relativ gut nachvollziehen. Und auch wieder zum Beispiel bei North Data oder eben direkt über das Unternehmensregister. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine ganz interessante Entwicklung. Dieses Südwestkonsortium heißt dann übrigens auch tatsächlich SWK Holding. Also auch dazu gibt es bei North Data entsprechend die Sachen. Ich verlinke das alles mal dann mit in der Podcast-Beschreibung und in der Videobeschreibung bei YouTube. Naja, und insoweit ist das also eine ganz interessante Verwicklung, dass wir jetzt Stand heute sagen können, dass die Transnet BW zur Hälfte immer noch dem NBW-Konzern gehört und der NBW-Konzern ist ja im Marktmachtbericht des Bundeskartellamts auch genannt, weil hier eben auch zu 5% der Zeit über das Jahr hinweg die NBW notwendig war für die Energieversorgung in Deutschland. Und das ist natürlich schon eklatant. NBW gilt hier als drittgrößter Kraftwerksbetreiber in Deutschland. Auch gerade, wenn es mit um erneuerbare Energienanteile geht. Und das ist natürlich schon interessant. Die halten jetzt noch die Hälfte an Transnet BW und sind aber auch so 5% des Jahres notwendig über ihre Kraftwerke für ein stabiles Stromnetz oder eine stabile Stromerzeugung. Und das ist natürlich schon so eine Sache. Ist das dann die echte Definition von eigentumsrechtlicher Entflechtung nach Energiewirtschaftsgesetz? Oder ist es zumindest die moralische Vorstellung, die wir davon haben sollten? Und umso mehr, wie sieht es jetzt bei RWE und Amprion aus, wenn RWE nun auch wieder über die Hälfte von Amprion hält? Also das ist ja dann noch sogar umso eklatanter. Wir haben also die spannende Situation. Amprion liegt nun zu über der Hälfte bei RWE, ansonsten bei diversen finanzwirtschaftlichen Investoren. TenneT ist zu einem Viertel bei der KfW Deutschland, ist zu etwas mehr als einem Viertel noch bei der alten TenneT Niederlande und die restlichen 46% sind bei einem Konsortium aus verschiedenen auch wieder Finanzinvestoren. 50 Hertz ist zu 20% bei der KfW, zu 80% bei der belgischen Elia. Und die Transnet BW, zu über der Hälfte bei der NBW immer noch, was ich jetzt vielleicht auch kritisch sehe, zu einem knappen Viertel bei der KfW über diese Expand und zu einem weiteren knappen Viertel bei diesem Südwestkonsortium. Das ist schon nicht uninteressant als diese Gesamtstruktur. Und das war vor ein paar Jahren noch deutlich, deutlich entspannter. Und damals war halt die große Frage nach, ist das Ganze jetzt eigentlich fein, wenn man so sagt, Personen, die unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben, das Stromgewinnung, Stromerzeugung oder Stromvertrieb wahrnimmt, sind nicht berechtigt, unmittelbar oder mittelbar Kontrolle über den Betreiber des Transportnetzes auszuüben. Und hier geht es auch noch weiter unten, auch um den Aufsichtsrat und ähnliches. Da war das noch ein bisschen klarer getrennt. Die NBW, Transnet BW war so ein bisschen Sonderfall. Und bei allen anderen war das relativ klar. Jetzt ist das bei RWE Amprion nicht mehr ganz so klar. Und selbst bei der TenneT haben wir mit diesen drei Konsortiumsinvestoren ja auch die Frage, sind die irgendwo beteiligt bei irgendwelchen Erzeugern oder Versorgern? Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Dementsprechend möchte ich nochmal darauf hinweisen, also wir haben auf jeden Fall bei der TenneT schon die Veröffentlichung gesehen, dass es ja Auflagen von der Bundesnetzagentur gab, also gerne bei der Beschlusskammer 6 auf Aktuelles gehen. Ich verlinke auch das nochmal und da ist dieser Beschluss vom 9.6., wo dann eben gesagt wird, hey, diese diversen Kommanditisten, also diese Beteiligungshalter APG, GIC und NBIM müssen hier folgendes mal noch bis zum 11.12.2026 mal bitte nachweisen. Und das wird bei der RWE natürlich auch folgen. Und bei der RWE ist ja nun mal aber die Antwort so vollkommen offensichtlich. Die sind ja dort überall mit beteiligt und üben Kontrolle aus. Das wird wirklich spannend. Das wird wirklich spannend. Okay. Was sagt ihr dazu? Ich finde das eine durchaus bedenkliche Entwicklung, wenn es um die Aufteilung von Marktmacht geht. Wir haben ja sowieso da eine kuriose Situation jetzt wieder in Deutschland, weil nach dem Uniper-Deal, ach, nicht nach dem Uniper-Deal, nach dem Energy-Deal, bei dem Uniper ja auch durchaus am Ende noch zeitlich gleichzeitig mit zu betrachten ist. Nach dem Energy-Deal haben E.ON und RWE ja gewissermaßen den Markt ein bisschen unter sich aufgeteilt. Sie haben das so gemacht, dass die RWE die gesamten Erzeugungsstrukturen hat, die einerseits bei der Energy waren, aber auch bei der E.ON, die sind zur RWE rübergegangen. RWE ist damit der größte Erzeuger, der größte Kraftwerksbetreiber. Abstand. E.ON hat dafür das gesamte Versorgungsgeschäft und das gesamte Netzgeschäft, also Verteilnetzgeschäft. Und damit auch das Metering, also Messstellenbetriebsgeschäft, übernommen, was auch ja bei Energy mit dabei war. Das heißt, RWE gibt Versorgung und Stromnetz und Messstellenbetrieb ab, macht nur Kraftwerksbetrieb. E.ON gibt Kraftwerksbetrieb ab, macht halt Versorgung, Stromnetz und Messstellenbetrieb. Jetzt ist die RWE ja nun auch wieder deutlich, deutlich investiert an dem Übertragungsnetz Strom. Kurios. Und da ist wieder Bewegung zu sehen. Und gewissermaßen ist eine Gesamtmarktmachtverschiebung auf jeden Fall damit in Verbindung zu bringen. Ich würde sagen, das gefällt mir nicht so unmittelbar, was da gerade passiert und kann auf jeden Fall kritisch gesehen werden. Ich würde sagen, wir müssen da auf jeden Fall das Ganze mal im Auge behalten. Das Ganze auch kritisch verfolgen. Habt ihr konkrete Meinungen dazu? Dann gerne in die Kommentare schreiben. Bei YouTube, unmittelbar in die Videokommentare, bei Spotify, wo ich ja hier die zweitmeisten Zuschauer und Zuhörer habe, gerne in die Kommentare schreiben. Die gibt es ja nun auch schon seit einer Weile bei Spotify. Und ansonsten einfach bei dem Podcast selbst auf energiewirtschaft-einfach.de in die Kommentare was schreiben, ne, bei dem Blogbeitrag zum Podcast. Ja, und wenn man Interesse hat an diversen energiewirtschaftlichen Themen, dann gerne auf meiner Webseite n1.de im Shop mal nachschauen, ob ihr da was Interessantes findet für euch. Wir haben zum einen ja die Videokurse und wir haben zum anderen jetzt diese Coachingstunden. Da gibt es also auf jeden Fall eine ganze Menge spannender Möglichkeiten für euch. Ansonsten sehen wir uns eventuell bei irgendwelchen Schulungen, die ihr auch bei den diversen Verbänden bucht. Da bin ich des Öfteren mal als Trainer vorhanden. Ist immer ganz spannend, dass irgendwie bei jeder Schulung, die ich da übernehme, 1, 2, 3 mindestens Leute sind, die mich von meinen diversen Publikationen kennen. Und dementsprechend ich da also auch schon des Öfteren bekannt bin. Wenn ihr auch noch eine Meinung dazu habt, wie die Ausrichtung von Energiekram sein sollte, mit zum Beispiel diesen aktuellen Entwicklungen, die ich dann mal auseinandernehme, dann gerne auch dazu ein Feedback mit in die Kommentare schreiben. Okay, das war's erstmal für heute von Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.